So, genau. Und Kosovo ist da ganz unten. Füssen habe ich jetzt nicht eingezeichnet, egal. Machen wir das nächste Bild. Genau, also die Nachbarländer so ein bisschen einordnen. Im Norden ist Serbien. Da gibt es ja immer diese Konflikte. Mitrovica ist zum Beispiel hier. Und dieser Teil ist auch serbisch besiedelt. Also Mitrovica ist bereits eine geteilte Stadt. Also die eine Hälfte ist serbisch und wollen mit den Kosovaren, also den Albanern, nichts zu tun haben. Sie sagen, klar, wir leben im Kosovo und Kosovo ist Teil Serbiens. Toll. Okay, und dann haben wir hier Mazedonien, das war ja auch früher Jugoslawien. Da gibt es interessanterweise hier der ganze Bereich, da 25% sind auch Albaner im Mazedonien. Dann haben wir Albanien, das besteht natürlich aus Albanisch. Dann haben wir Montenegro und da sind auch wieder einige, war auch mal Jugoslawien, leben auch einige Albaner. Noch eine kleine Information, ganz witzig: Albanien, also Kosovo spricht man ja Albanisch, Albanien spricht man Albanisch, aber das sind, also im Nordalbanien spricht man den gleichen Dialekt wie in Kosovo. Der südalbanische Dialekt ist so anders, dass, wenn die nicht die Standardsprache beide sprechen, sie sich nicht unterhalten können. Also, ja, das Gleiche gilt für Mazedonien. Spricht man zwar eigentlich eher den nordalbanischen Dialekt, aber die sprechen schon wieder so anders, dass meine Mazedonier, Albaner sagen, Kosovo, also die versteht man nicht. Also gibt es lebende Verwandte der albanischen Sprache? Nein. Und ich sage dann immer, naja, eigentlich gibt es ja verschiedene albanische Sprachen ja auch. Gut, das nächste Bild, was habe ich denn da Feines? Genau, die Albaner sind sehr patriotisch. Hier, da sieht man einer, der träumt von Großalbanien. Das ist alles, wo irgendwie Albanisch gesprochen wird. Albaner, wenn beerdigt werden, die wollen am liebsten dann daheim beerdigt werden. Also sie leben in Deutschland oder in der Schweiz, die wollen am liebsten daheim beerdigt werden. Sehr patriotisch. Mal das nächste Bild. Genau, das ist ein muslimisches Land. Das ist eine einfache Moschee auf dem Dorf. Und wenn wir jetzt mal die nächste Bild anschauen, das ist eine prunkvolle Moschee, haben die Türken finanziert, ein ganz großes Ding. Noch die größte im Kosovo, steht in Mitrovica, aber jetzt soll ja noch eine noch größere in Pristina entstehen. Einfach als Machtzeichen, muss man einfach ganz klar sagen. Der Islam ist eigentlich, wie soll ich mich ausdrücken, radikal eigentlich, ursprünglich. Also vorm Krieg, die Männer haben noch nicht mal einen Bart getragen. Also was man eigentlich müsste. Das war alles so, naja. Jetzt hat sich das verändert seit dem Krieg. Sind viele auch Missionare aus Türkei oder aus arabischen Ländern da. Und da gibt es schon einen radikalen Islam. Also es sind auch über 300 Leute zu ISIS gegangen vom Kosovo. Also da ist schon eine Radikalisierung da. Da gibt es eben beide Seiten. Und die schauen sich ein bisschen skeptisch gegenseitig an. Das nächste Bild. Genau, das ist jetzt Mitrovica. Wir sehen vorne eine orthodoxe Kirche, weil der vordere Teil ist eben der serbische Teil, der hintere Teil ist albanischer Teil und da ist ein Fluss dazwischen, so ganz grob mal gesagt, wobei das nicht ganz stimmt. Auch im Norden sind teilweise Sachen noch albanisch. Aber da ist schon eine Grenze, sag ich mal. Also die Albaner, viele trauen sich nicht in den Norden, viele Serben gehen auch nicht sehr weit in den Süden, wobei die viel freier sind. Also die trauen sich das viel mehr. Aber ist eine Grenze. Man zahlt im Nordenbereich eigentlich auch mit Dinar, also mit der serbischen Währung. Kann natürlich Euro nehmen. Also Kosovo hat als Euro als Währung. Also wenn ihr kommen wollt, ihr braucht nicht mal Wechselkurse. Da ist schon eine ganz spannende Sache. Und wenn es wo kribbelt und spannend ist, dann ist es im Mitrovica, also auch für die jungen Leute wirklich was geboten. Nein, nein, das ist normalerweise alles ganz ruhig, keine Sorge. Das nächste Bild mal. Genau, und was machen wir da unten eigentlich? Ich habe schon gesagt, wir haben eine Partnerschaft mit einer Gemeindegründungsarbeit, aber das ist nicht alles, was wir machen. Wir gehen in Schulen. Das Schulsystem im Kosovo ist Katastrophe. Und wir helfen die Lehrer beim Unterrichten. Also das ist jetzt mein Mitarbeiter Skender. Wir haben da ein mobiles Computerlabor und die Kinder üben in der Regel Mathematik. Mal das nächste Bild. Das bin jetzt ich, ein bisschen jünger und hübscher noch. kann man noch mal weitermachen. Genau, also die haben richtig Spaß, die Kinder. Und sie haben auch richtig Erfolg. Also die Lehrer, wenn wir in der Schule ein paar Jahre sind, 2 Jahre sowas, dann sagen die Lehrer, boah, die Kinder sind viel besser in der Mathe. Viel besser. Die merken den Unterschied. Die Lehrer bedanken sich, die Eltern bedanken sich. Das ist der Hammer. Wir waren früher in Wustri, sind dann umgezogen mit der Arbeit nach Mitrovica. Wir sind jetzt seit 3, 4 Jahren in Mitrovica, weiß nicht, also das ist, macht einen riesen Unterschied. Und jetzt in der Schule sind wir jetzt, die werden wir auch länger jetzt behalten, seit 2 Jahren, glaube ich. Und der Direktor sagt einfach genial, die machen ja auch immer so hier Wettkämpfe, das lieben Albaner. Und die sagen, boah, unsere Kinder sind viel besser in Mathe geworden. Das nächste Bild. Ja, 2 Jungs, ganz begeistert. Das nächste. Und genau, und was wir auch machen, wir gehen in Häuser und machen dort Nachhilfe. Das ist richtig gut, weil in der Schule kann ich ja nicht viel von meinem Glauben erzählen. Da kann ich mit den Lehrern reden, ich kann mit dem Hausmeister reden und so weiter, das kann ich machen, aber mit den Kindern natürlich nicht. Wenn ich daheim bin, sieht die Welt anders aus. Da ist die Mama da oder der Papa da, da trinkt man Kaffee oder einen Tee, ist ganz normal. Man redet ganz normal über das Leben, also das gehört dazu. Man kann nicht einfach nur Nachhilfe machen. Und man redet über alles, was wichtig ist, also auch über den Glauben. Und das ist richtig gut. Und da es sind da schon einige Kontakte jetzt geknüpft worden in Mitrovica, aber die kriegen wir jetzt nicht in die Gemeinde einfach rein. Und das ist natürlich toll, wenn das Café eröffnet wird, weil die ins Café kann ich die einladen. Da haben schon einige gesagt, da kommen wir. Oder zur Jugend, wenn der Jugendzentrum eröffnet ist, ja, da wollen wir hin. Also das hoffe ich dann Mai, Juni, dass das eröffnet wird. Meine Hoffnung. Ich glaube, das war das letzte Bild, wenn mich nicht täuscht. Ja, genau. Kommt einfach auf mich zu hinterher, hab bestimmt die Hälfte vergessen und fragt mich dann. Aus dem Kosovo und von meiner Frau und Familie. Peinlich. Okay. Ja. Ich bin authentisch. Ja. Schauen wir mal, ob wir das mit der Brille hinkriegen. Ja, ein bisschen von mir erfahren, von meinem Dienst, was ich so mache. Aber wer bin ich eigentlich? Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, in den letzten Jahren vor allen Dingen. Das ist die Frage, die auch über dieser Predigt steht. Wer bin ich oder als was sehe ich mich an? Und das betrifft natürlich sofort auch die Frage des Wertes. Woran mache ich meinen Wert fest? Die meisten hier im Saal, vermute ich mal, folgen Jesus nach. Sie wissen von ihrem Kopf, oh, ich bin ein Kind Gottes, wir haben es gesungen, das ist wunderbar. Und das ist so gewesen, ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich habe gewusst, dass mein Wert nicht an dem liegt, was ich tue, was ich habe, was ich mal war, aber sondern durch Jesus definiert bin, ist. Das an der Sache war, ich wusste es. Aber hat es mein Herz auch geglaubt? Hat es wirklich auch das gelebt? Ich war viele Jahre gläubig, ich wollte unbedingt Jesus nachfolgen, ich wollte das Richtige für ihn tun. Und wenn man es richtig ernst mit Gott meint, dann kann das auch schon ganz schön anstrengend werden, das Versuchen aus eigener Kraft hinzukriegen. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen, der steht im 1. Johannes 2, 12 bis 14. Liebe euch Kinder, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Der Text zeigt quasi 3 Entwicklungsstufen. Also das Fundament ist erstmal ein Kind zu sein, danach kommt das Tun. Und danach, ich nenne es mal die Geheimnisse Gottes als Vater. Das baut nicht nur aufeinander auf, sondern man behält auch die vorige Stufe. Also wenn ich Vater bin, bin ich immer noch Kind, weil als Kinder sind mir die Sünden vergeben. Und Sündenvergebung brauche ich nun mal bis zum letzten Moment. Also ich bleibe ein Kind, werde ein junger Mann oder eine starke junge Frau, werde dann geistlicher Vater, geistliche Mutter. In den Versen werden zwei Kriterien genannt, die das Kind ausmachen. Ihnen ist vergeben aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und sie haben den Vater erkannt. Ich wollte die Tiefen Gottes ergründen. Ich wollte was für Jesus tun. Ich wollte kämpfen für ihn. Aber der erste Schritt, der war noch gar nicht zu Ende gegangen. Ja, meine Sünden waren mir vergeben, das wusste ich. Aber Gott als Vater habe ich nur zum Teil erkannt. Mir war hundertprozentig klar, Gott ist allmächtig. Gott kann alles, nichts geschieht ohne seine Erlaubnis. Er ist in Kontrolle. Mir war klar, Gottes Liebe und sein ganzes Handeln geschieht aus Liebe. Wenn ich dann auch noch von ganzem Herzen glaube, dass er mich liebt, so wie ich jetzt bin, das, was ich darstelle, was mit all meinen guten und mit seinen Seiten, mit denen ich Probleme habe, ja, dann kann mich ja eigentlich nichts erschüttern. Vater, also meine Kinder, die können machen, was sie wollen. Ich liebe sie und ich versuche ihr Bestes. Wenn ich das wirklich genauso geglaubt hätte oder würde, dann bräuchte ich mich nicht über Leistung definieren. Dann müsste ich nicht gucken, was ich kann und was ich tue, was ich falsch mache, was die anderen machen, was egal. Ich würde sagen, jo, ich mache, was ich kann und das andere macht mein Papa. Aber das war nicht so. Und weil das nicht so war, muss ich schlussfolgern, ganz mit der Vaterliebe Gottes hatte ich es wohl nicht verstanden. Er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder die gleiche Stelle in einem anderen Evangelium. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ganze Neue Testament ist davon voll, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Das ganze Neue Testament ist voll davon, dass Gott unser Vater genannt wird. Das ist was Revolutionäres. Gott, der Vater, eine enge Beziehung. Nun fragt man sich, was bedeutet es dann eigentlich, Kind zu sein? Also kleine Kinder glauben ihren Eltern. Also wer kleine Kinder hat, du kannst ihnen alles erzählen, sie glauben es dir. Kleine Kinder vertrauen ihren Eltern. Ganz klar, wenn Papa und Mama immer gut waren, sind sie morgen auch noch gut. Es gab jeden Tag Essen, morgen gibt es auch Essen und so weiter. Ganz klar. Wenn ich jetzt meinem Kind sagen würde, als kleines Kind, du, ich habe kein Geld. Wieso? Die Bank hat doch. Was ist das Problem? Hol's dir halt. Kinder sind naiv. Sie glauben, sie ist was Schönes. Kleine Kinder können auch nicht viel alleine. Also, sie brauchen Hilfe und sie sind abhängig von den Großen, also speziell von den Eltern. Kommen wir schon an das Problem mit dem Kindsein. Das trifft ja nicht nur das Kindsein als echtes Kind, das betrifft ja eigentlich auch das Kind Gottes sein. Ich meine, Jesus nimmt ja Beispiele, Gleichnisse, nicht damit wir damit nichts anfangen können, sondern es ist ja ein Bild dafür. Wir wollen Macher sein. Ich will es können. Ich will unabhängig sein. Ich will es alleine können. Ich will selbst bestimmen, was ich mache. Ich will mir nichts sagen lassen. Ja, ich will erwachsen sein. Im täglichen Leben, aber eben auch in der Beziehung mit Gott. Ich möchte jetzt aus dem Lukas-Evangelium was vorlesen und überlege, was hinterher möchte ich, also ich frage euch nicht, ihr fragt euch selber, was fühle ich denn dabei? Wie geht es mir denn dabei, wenn ich das so höre? Keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und seht, und ihr seid viel mehr wert als die Vögel. Und die Lilien an, sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Es sind viele innere Reaktionen möglich. Er ist vielleicht getröstet in seiner Not. Und der andere sagt, ich bin ganz schön naiv. Tu nichts, der Vater versorgt mich, Klamotten habe ich. Ja, ganz so funktioniert es nicht. Und der dritte, der sagt, ja, Amen. Aber dann, wenn es zwickt, wenn man die Arbeitsstelle verloren hat, wenn ein Kind krank wird, was weiß ich auch immer, dann sagt man, oh. Jesus sagt, kehrt um, also tut Buße und werdet wie die Kinder. Musste persönlich neu lernen, Kind zu sein. Bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Wie ist Gott als Vater? Gott ist, wie ich schon gesagt habe, erstmal Liebe. Das spiegelt sich auch in seinem Vatersein wieder. Er geht uns nach, er sucht uns. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder von der verlorenen Münze. Aber er respektiert uns auch, wenn wir ohne ihn leben wollen. Das erkennen wir am Gleichnis des verlorenen Sohnes. Also im Gleichnis sehen wir aber auch, wenn wir ihn suchen, kommt er auf uns zu. Und dann macht er uns keine Vorwürfe, er sagt nicht boah, 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 sondern er ist gnädig und er vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen. Bei Gleichnissen können wir eine Sache erkennen. Gott freut sich über uns, wenn er uns findet oder wenn wir uns finden lassen. Selbst ein Vater, aber ich wuchs trotzdem vaterlos auf. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater je zu mir gesagt hätte, boah, ich bin stolz auf dich. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mich in den Arm genommen hätte oder irgendwas Nettes mir gegeben hätte. Selbst Vater. Zum Glück kannte ich Jesus schon zu dieser Zeit. Und ich habe versucht, meine Kinder so zu erziehen, und wie Gott es möchte. Natürlich Fehler dabei gemacht, aber ich habe auch immer mehr begriffen, wie Gott mich als Kind sieht. Er als Vater mich als Kind empfindet. Ich habe gesehen, was ich an Liebe, an Annahme habe für meine Kinder. Das ist ja nur so wenig im Vergleich zu dem, was Gott hat. Gott ist viel größer. Und mir wurden ein paar Dinge bewusst. Vaterliebe ist total bedingungslos. Ich kann sie nicht erkaufen. Man kann sie nicht erkaufen. Und egal, was ich tue, ich bleibe sein Kind. Meine Kinder, ich habe mein Ältester, der war schon immer besonders, sage ich mal. Und ich habe gesagt, was immer du tust, du bleibst mein Sohn. Egal. Ich kann nicht verloren gehen. Ich kann da nicht einfach mal, oh, ich bin rausgefallen. Oh, sorry, wo bin ich denn? Ich gehöre zur Familie dazu. Ich gehöre dazu, egal was ich tue. Finden wir, dass Gott uns nur dann so wirklich liebt, wenn alles so richtig gut läuft, mit meinem Glauben und ich mache alles richtig. Das ist manchmal so unsere Empfindung. Und warum meinst du, dass andere Menschen dich eigentlich lieben? Würden auch lieben, wenn all dein Besitz und all das, was du darstellst, all dein Ansehen verloren gehen würdest? Würden sie dich dann auch noch lieben? Sieht das mit dir selber aus? Kannst du dich auch selbst annehmen, wenn was schief läuft? Ich habe mich schwer getan, mich selbst zu lieben, wenn ich Sachen falsch gemacht habe. Kleinigkeiten haben manchmal total ausgereicht, dass ich mich selbst verdammt habe und gesagt habe, boah, wie kann das sein? Mir fällt da eine Sache ein, eine Geschichte, das ist schon viele Jahre her, aber naja. Ich habe ein Brett zusägen müssen. Ich bin eigentlich vom Beruf Schreiner, habe aber da nicht so viel drin gearbeitet, und da habe ich was aufgebaut. Also im Kosovo, früher war ich da schon mal mit Homedica. Und da habe ich ein Brett zugesägt in der Schreinerei, bin rübergegangen, habe es zugesägt. Und ich bin 3-4 Mal rübergegangen, es hat nicht geklappt, am Schluss war es zu kurz. Ich habe mich so angeklagt. Ich will jetzt nicht sagen, was ich gedacht habe. Ich war fertig mit mir. Dabei war das nur ein blödes Brett, habe ich halt wieder dran geleimt, was soll's. Ist doch egal. Sieht auch keiner, weil das da ganz da unten ist. Zentimeter zu kurz. Aber das war für mich eine Katastrophe. Die Frage nach der Identität. Wie definiere ich meinen Wert, meine Identität? Manche Menschen definieren sich auf dem, was sie haben. Also sie sind stolz auf ihren Besitz, auf ihre Beziehung, auf ihre Bildung, auf ihre Familie, auf ihre Erfahrung im Leben, auf ihre Position, auf ihren Einfluss. Die haben das Gefühl, ich habe es jetzt geschafft, boah, schaut mich an. Das war nicht so mein Problem. Mein Problem war eher, ich habe mich definiert über das, was ich getan habe. Das Richtige tun, nicht das Falsche tun. Ich mache es richtig. Richtig zwanghaft wollte ich immer das Richtige machen. Das ist ganz schön anstrengend. Ziemlich anstrengend. Und dabei bin ich an dem vorbeigegangen, wer ich wirklich bin. Ich habe jetzt ein paar Fragen nochmal und ich möchte wieder, dass ihr darüber nachdenkt. Kannst du sagen, es ist genug? Ich habe genug gearbeitet. Ich habe genug erreicht. Genug an Besitz. Kann freuen an dem, was ist. Zur Ruhe kommen und einfach sein und zufrieden sein. War das ein ganzer schöner Lernprozess, da vorwärts zu kommen, und ich bin da auch noch nicht durch. Ich glaube, da ist man nie durch. Alternative, sich zu definieren über das, was ich habe und was ich bin. Das Problem ist nämlich, wenn ich mich über das definiere, was ich habe und was ich tue, definiere ich einen Menschen, den es gar nicht gibt, weil Gott hat mich so nicht geschaffen. Gott hat mich geschaffen, um Beziehung zu haben. An alle Eltern appelliere ich jetzt mal, denkt mal nach. Ihr liebt eure Kinder auch, wenn sie mal nicht perfekt sind. Gott liebt mich auch, wenn ich mal nicht perfekt bin. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie ist Jesus mit Sündern umgegangen, mit Leuten, die nicht perfekt waren? Er hat sie nicht belehrt. Er hat die Pharisäer belehrt, aber die wollten ja gar nichts von ihm wirklich. Er hat sie nicht weggeschickt. Er hat nicht gesagt, jetzt tu erst mal Buße und denk über Rach und dann komm mal wieder. Er hat sie nicht beschämt. Und er hat Geduld mit ihm. Selber mit mir so umgehen? Belehren? Oh Robert, das hast du wieder. Mich wegschicken? Mich nicht ausschließen aus der Gnade Gottes, mit mir Geduld haben, mit mir Zeit haben, kann ich selber mit mir auch so umgehen? Fällt es manchmal uns so schwer, die Liebe Gottes anzunehmen? Ich selbst lieben kann, so wie ich bin. Mir und wie wahrscheinlich jedem viel einfacher, jemand anderen zu vergeben, mit jemand anderen zu versöhnen als mit mir. Kann ich mir vergeben? Kann ich mich mit mir versöhnen und sagen, ja Robert, ja, da ist nicht alles super, aber du bist trotzdem ein netter Kerl, ich hab dich lieb, weil du bist halt nicht vollkommen. Kann ich das? In dem Maße, in dem ich selber Nähe und liebende Aufmerksamkeit mir selbst zukommen lasse, kann ich auch die Vaterliebe Gottes an mich ranlassen. Wenn du wissen möchtest, ob du dich von Gott beschenken lassen kannst, dann schau, ob du dir selber wirklich das Gute tun kannst, das du brauchst, tief in dir. Die Anfangsfrage hieß, wer bin ich? Ich habe da für Antworten für mich gefunden. Ich bin erstmal ein kleines Kind, das Liebe braucht. Ich bin ein normaler Mensch, ich muss nichts Besonderes leisten und werde trotzdem geliebt. Ich habe Verantwortung für selbst und soll das Gute an mir tun, das ich brauche. Kind Gottes. Das heißt, ich bin total abhängig von ihm. Ich kann letztendlich nichts selber machen und all meiner Schwachheit und all den Dingen, die nicht so tolle laufen, bin ich trotzdem von Gott geliebt. Ich glaube, ich weiß auch schon, was jetzt so als nächstes drankommt zu lernen bei mir. Zu glauben, dass Gott mich liebt und genießt, meine Gegenwart genießt und sich freut, toll, Robert, du bist da. Und auch wenn es gerade bei mir nicht perfekt ist. Frage noch, wie wird man Kind Gottes? Johannes schreibt, aber allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Der dazu Fragen hat, oh, ich möchte Kind Gottes werden, kommt auf einen hier von der Gemeinde zu oder kommt auf mich zu. Es ist eine tolle Reise, die nicht aufhört.